SRF 1.
«12.30 Uhr, Schweizer Radio. Willkommen zum Rendezvous. Mehr gewusst als gesagt. Parlamentarier fordern den Rücktritt der Postchefin.
Das ist sicher nicht im Sinne des Service Public und ich glaube, dass es nicht mehr tragbar ist, weil das Vertrauen ist verspielt.
Die Sommerzeit. Würden Sie sie vermissen? Das EU-Parlament diskutiert heute, ob die Sommerzeit abgeschafft werden soll. Die emotionale Debatte hier. Jeans für 9,90 Franken, ein T-Shirt für 4 Franken.
Die Textilindustrie selber hat schon auch festgestellt, dass es so nicht weitergehen kann.
Genau, ich habe jetzt soeben den Faden verloren, das macht gar nichts. Die Schlagzeilen einmal ein bisschen anders. Der Experte für Nachhaltigkeit spricht von Fast Fashion und meint:
Der Konsument muss sich ändern. Ich denke, die Industrie, die ist bereit, die sieht, dass sie nicht mehr anders kann.
Und um 13 Uhr Medien, die vierte Gewalt.
Zeitung, die haben meine Eltern schon immer gelesen. Als Bub habe ich geglaubt, was da drinnen steht, das ist die Wahrheit. Später ist alles etwas komplizierter geworden.
Was ist aus dieser vierten Gewalt geworden? Ein Dokumentarfilm zeigt es ab heute im Kino. Und der Regisseur Dieter Fahrer ist unser Gast im Tagesgespräch. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Annik Wangler. Sie hat die Nachrichten.
Beim Atomkraftwerk Betznau im Kanton Aargau hätte die eigenständige Notstromversorgung im Falle eines Erdbebens möglicherweise nicht funktioniert, wegen eines Softwarefehlers. Zu diesem Schluss kommt die Atomaufsichtsbehörde ENSI. Der AKW-Betreiber habe den Softwarefehler selber entdeckt und eine Anpassung der Software vorgenommen. Betroffen gewesen sei primär Block 2 des AKW Betznau. In den Jahren 2016 und 2017 heißt es weiter. Ursache dafür war laut ENSI ein Kommunikationsfehler. Es sei in der Ausschreibung nicht klar genug formuliert gewesen, dass die Notstromversorgung jederzeit unabhängig funktionieren müsse. Der Bundesrat muss sämtliche Gebirgslandeplätze in der Schweiz überprüfen. Grund ist ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Die Berner Oberländer Gemeinden Grindelwald, Innertkirchen und Zahnen hatten sich gegen den Entscheid gewehrt, die Gebirgslandeplätze Roseneck-West und Gumm aufzuheben. Diese würden touristisch genutzt, etwa für Heliskiing. Das Bundesverwaltungsgericht stützt die Gemeinden nun, aber aus einem anderen Grund. Es hält fest, dass der Bundesrat ein Gutachten der eidgenössischen Natur- und Heimatschutzorganisation hätte einholen müssen, bevor er die Streichung der beiden Plätze anordnete. Denn mit dem Entscheid des Bundesrates blieben 40 Gebirgslandeplätze bestehen, obwohl sich die Hälfte von diesen in Schutzgebieten befänden. Die Schweizer Sozialversicherungen AHV, IV und EU haben mit ihren Kapitalanlagen im vergangenen Jahr mehr verdient. Die Rendite beträgt über 70%, das sei einer der höchsten Werte seit Jahren. 2016 lag die Rendite noch bei knapp 4%. Das Vermögen der Sozialversicherung konnte von knapp 35 Milliarden auf knapp 37 Milliarden Franken vergrößert werden, wie es in einer Mitteilung heißt. Grund für die guten Zahlen sei das gute Börsenjahr 2017 gewesen. Bei einem Luftangriff der US-Armee in Syrien sind angeblich mehr als 100 regierungstreue Kämpfer getötet worden. Das meldete der Fernsehsender CNN. Der Angriff habe sich gestern im Euphrattal ereignet. Regierungstreue Kämpfer hätten dort ein Hauptquartier der syrisch-demokratischen Kräfte angegriffen. Diese werden von den USA im Kampf gegen die Terrormiliz IS in Syrien unterstützt. Auch syrische Militärkreise berichteten von mehr als 150 regierungstreuen Kämpfern, die getötet oder verletzt wurden. In Bangladesch ist die ehemalige Premierministerin Sia Khaleda zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Sie habe während ihrer Zeit als Premierministerin umgerechnet rund 230.000 Franken Spendengelder für ein Waisenhaus unterschlagen, berichten Medien. Sia Khaleda, die für die nationalkonservative nationalistische Partei Bangladeschs BNP politisiert, war 2-mal Premierministerin Bangladeschs, zuletzt von 2011 bis 2006. Wegen des Urteils kann sie möglicherweise nicht mehr für die Parlamentswahlen im Dezember kandidieren. Die Schweizer Skirennfahrerin Melanie Meyer verpasst die Olympischen Spiele in Südkorea. Beim Riesenslalom-Training verletzte sie sich am Knie, wie Swiss Olympic mitteilt. Für Meyer bedeutet die Verletzung das Saisonende. Das Wetter. Im Norden gibt es heute ein paar Aufhellungen, morgen scheint zum Teil die Sonne. In den Alpen lockern heute die Wolken auf, morgen scheint oft die Sonne. Die Temperatur erreicht rund 3 Grad. Im Süden ist es oft bewölkt und ab und zu nass bei 7 Grad.
SRF Verkehrsinfo von 12.35 Uhr. Eine dringende Meldung. Vorsicht im Tessin. Auf der A2, Chiasso-Gotthard, befinden sich zwischen Bellinzona Süd und der Verzweigung Bellinzona Nord Personen auf der Fahrbahn. Schwere Vorwürfe gegen Postchefin Susan Ruoff. Sie soll schon seit 4 Jahren von Buchhaltungstricks bei der Postauto AG wissen. Das zeigen entsprechende Dokumente, welche die Zeitung Blick heute veröffentlicht hat. Erste Politiker fordern jetzt den Rücktritt von Susan Ruoff. Ivan Santoro.
Noch am Dienstag hat Postchefin Susan Ruoff vor den Medien gesagt:
«Ich habe im November 2017 von den Ergebnissen dieses Revisionsberichts erfahren.»
Die heute veröffentlichten Dokumente belegen nun aber, das stimmt nicht. Die Postchefin hat nämlich schon viel früher, bereits 2013, von der internen Revisionsstelle auf Ungereimtheiten bei der Postauto AG erfahren und wurde darauf aufmerksam gemacht. Passiert ist diese 4 Jahre lang nichts. Die Präsidentin der Nationalrätlichen Verkehrskommission, Edith Graf-Litscher, sagt dazu:
«Das ist dicke Post.»
«Jetzt gehörten alle Fakten auf den Tisch», sagt sie weiter. Parteikollege und SP-Fraktionschef Roger Nordmann geht noch weiter. Zur Rolle der Postchefin meint er:
«Ich glaube, dass nicht mehr tragbar ist, weil das Vertrauen ist verspielt.»
So sehen es auch FDP- und SVP-Vertreter. Für Verkehrspolitiker Ulrich Gietzendanner ist klar: Die interne und externe Untersuchung, welche Postchefin Ruoff aufgrund der Buchhaltungstricksereien angeordnet hat, reiche nicht. In Bezug auf die neuen Enthüllungen sagt der SVP-Politiker:
«Wenn das wirklich stimmt, dann muss sie suspendiert werden, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Das ist völlig klar.»
Dafür müsse jetzt endlich Postverwaltungsratspräsident Urs Schwaller hinstehen und sich zum Sachverhalt äußern.
«Also vom obersten Chef einer Unternehmung, das ist der Präsident, hätte ich schon am Montag eine Stellungnahme erwartet.»
Und wenn der Postchef nicht rede, dann müsse sich eben Verkehrsministerin Dorit Leuthard der Sache annehmen, sagt Gietzendanner. Die Post hat vor wenigen Minuten zu den jüngsten Enthüllungen Stellung genommen und hält schriftlich fest, dass sich die Faktenlage durch diese veröffentlichten Dokumente nicht verändert habe, denn aus den entsprechenden Unterlagen sei nicht ersichtlich gewesen, dass illegale Handlungen vorgenommen worden waren. Diese Antwort reicht Verkehrspolitiker Thierry Burkhardt nicht. Jetzt müssen die Verantwortlichen reden und es müsse endlich gehandelt werden, sagt der FDP-Nationalrat.
«Erster Schritt ist klar, die Post muss genau darlegen, um was es geht, was genau passiert ist. Zweiter Schritt sind die entsprechenden personellen Konsequenzen, die gezogen werden müssen. Und dritter Schritt ist eine politische Aufarbeitung, auch im Zusammenhang mit der Zukunft. Was können wir tun, damit solches Treiben nicht noch einmal passieren kann?»
Derzeit werden sowohl intern wie extern die Subventionsbetrügereien bei der Post untersucht. Zudem hat sich auch die eidgenössische Finanzkontrolle eingeschaltet und durchleuchtet die Buchhaltung bei der Postauto AG ganz genau. Aber damit nicht genug. Wie Hannes Germann, Präsident der Ständerätlichen Finanzkommission, auf Anfrage sagt, werde man an der nächsten Sitzung mit der Geschäftsprüfungskommission über das weitere Vorgehen und die Zuständigkeiten diskutieren.
Danke, Ivan Santoro. Und Sie hören Rendezvous, das erwartet Sie noch in der Sendung. Noch liegt Schnee im Land, doch wir denken schon an den Sommer. Genauer, an die Sommerzeit. Dann der Kosovo. Vor fast 10 Jahren verkündete es seine Unabhängigkeit. Doch heute macht sich Enttäuschung breit, wegen der korrupten Politiker. Enttäuschung auch unter den Kosovo-Albanern in der Schweiz.
«Das stimmt irgendwo im Kern nicht. Also, die haben alle zu wenig und irgendjemand hat einfach viel zu viel. Das macht mich total hässig.»
Die Reportage aus Winterthur. Dann, was, wenn der Klimawandel unser Saatgut zerstören würde? Auf den Spitzbergen ist vorgesorgt. Im ewigen Eis ruhen Samen aller Art. Doch diese moderne Arche Noah ist bedroht. Und Die Workaholics, wo leben sie? Wenn Sie jetzt auf Japan getippt haben, liegen Sie falsch. Kurz vor eins verraten wir, wo 15-stündige Arbeitstage, Tage und kaum Ferien die Regel sind. Kaum werden die Tage wieder länger, kaum fällt das Aufstehen am Morgen wieder etwas leichter, weil es früher hell wird, kommt sie, die Zeitumstellung. Von der Winter- zur Sommerzeit. Eine Stunde vor im März und es ist dunkel, der Winterblues am Morgen ist wieder zurück. Ja, beliebt ist sie nicht bei allen, die Sommerzeit. War sie auch nie. Das zeigt der Blick zurück. Simon Loy.
Vor allem die Bauern hatten was gegen die Sommerzeit und wehrten sich.
Vor allem im Sommer, wenn wir die ernten, sei das beim Heuen, beim Getreide oder die, die mit Gemüse und Früchten zu tun haben, wenn die Sonne ausnutzen wollen, dann müssen sie einfach eine Stunde länger arbeiten. Weil die Sonne geht nicht dann unter, wenn der Tagesablauf fertig ist, sondern wenn sie einfach tatsächlich den Hunger geht.
Die Argumente der Bauern verfingen. Die Schweiz sagte im Mai 1978 an der Urne Nein zur Einführung der Sommerzeit. In den DRS-Abendnachrichten tönte es so.
Total ergaben sich 48% Ja, 52% Nein.
Der Bundesrat hat mit Bedauern von der Verwerfung jener Vorlagen Kenntnis genommen, die er dem Souverän zur Gutheißung empfohlen hatte. Dennoch ist er gewillt, aus dem Nein das Bestmögliche zu machen.
Nur mit diesem Nein zur Umstellung war die Schweiz ab 1980 eine Zeitinsel mitten in Europa. Die SBB fuhren mit einem Notfahrplan, Grenzgänger arbeiteten in Sonderschichten. Das konnte auf Dauer nicht gut gehen. Darum verabschiedete im Sommer 81 das Parlament im Bundeshaus das Zeitgesetz und führte die Sommerzeit auf diesem Wege ein. So nicht, sagte sich ein gewisser SVP-Nationalrat Christoph Blocher im Jahre 82 und begann Unterschriften zu sammeln gegen die Sommerzeit.
Das Schweizer Volk hat die Sommerzeit verworfen. Ein Jahr später hat man sie eingeführt auf dem Parlamentsweg. Zwängerei auf welcher Seite, dass die Leute, das wird ich dem Zuhörer überlassen.
Zwängerei, sagte Blocher, und trotzdem wurde nichts aus der Initiative. Es kamen schlicht zu wenig Unterschriften zusammen. Seither hat die SVP immer wieder Anläufe unternommen, die Sommerzeit abzuschaffen, was ihr bisher nicht gelungen ist.
Und ausgerechnet die EU könnte der SVP bei diesem Ansinnen helfen. Denn das EU-Parlament hat am Vormittag ausführlich über die Abschaffung der Sommerzeit geredet. Oliver Washington berichtet aus Brüssel.
Am 25. März ist es wieder soweit. Dann stellen wir die Zeit eine Stunde vor für die Sommerzeit. Ein Thema, das die EU-Parlamentarier offensichtlich beschäftigt.
Es mag in den Augen einiger Kollegen wichtigere Probleme auf dieser Welt zu geben, als das willkürliche Drehen an den Uhren. Wer aber psychisch und gesundheitlich so richtig unter der Zeitumstellung leidet, der wird es anders sehen.
Betonte CDU-Mann Dieter Koch und seine Ratskollegin von der FDP Gesine Meissner ergänzte.
Es gibt nach einer Langzeitstudie in Deutschland von der Angestelltenkrankenkasse 25% mehr Herzinfarkte direkt danach, 15% mehr Krankschreibung, 12% mehr Depressionen. Und es gibt, weil weniger Schlaf normalerweise vorliegt, Konzentrationsmängel, die führen zu schlechteren Leistungen in der Schule und zu mehr Verkehrsunfällen, bei denen morgens vor allen Dingen Kinder und Jugendliche involviert sind.
Eingeführt wurde der Wechsel von der Winterzeit zur Sommerzeit, weil man davon ausging, dass das längere Tageslicht am Abend positive Auswirkungen haben werde auf die Wirtschaft, die Gesundheit, den Energieverbrauch und so weiter. Doch wer den Parlamentariern zuhörte, fragte sich, warum die Sommerzeit nicht schon lange wieder abgeschafft wurde. Wie es übrigens Russland zum Beispiel gemacht hat. Warum also wolle die EU dümmer sein als Putin, fragte Frau Meissner. Doch, so einfach ist es nicht.
Wenn ich die Horrorszenarien hier höre, die hier vorgeführt werden, dann kann ich nur staunen. In den USA gibt es eine Studie, eine Langzeitstudie, dass die Umstellung auf Sommerzeit die Unfallhäufigkeit vermindert, nicht erhöht. Und Sonnenlicht braucht der Mensch.
Wie so mancher Beobachter war auch Werner Langen von der CDU ob dieser Debatte und den geschilderten drastischen Auswirkungen etwas irritiert. So fuhr er fort.
Warum diskutieren wir hier nicht über den Vollmond? Also ich höre immer in meinem Heimatland, 25% der Menschen leiden 12-mal im Jahr unter dem Vollmond. Sie können nicht schlafen. Und wenn ich ansehe, wo Depressionen entstehen, da wo Sonnenlicht fehlt, entstehen Depressionen.
Was gilt denn nun? Zum Glück sprach am Ende der Debatte noch die zuständige Kommissarin Violetta Bulc, um das Ganze etwas ins rechte Licht zu rücken.
The body has to adapt to the time change in March and October. Some people are more vulnerable and have more issues with the change than others. That is true.
Es stimme, dass einzelne Menschen Probleme hätten mit der Zeitumstellung. Dafür sei das längere Tageslicht positiv für die Gesundheit. Aber es bleibe unklar, ob die positiven Effekte die negativen kompensierten.
Whether these gains compensate the disturbance remain unclear.
Das EU-Parlament wird heute Nachmittag über eine Resolution zur Abschaffung der Sommerzeit abstimmen. Wenn sie durchkommt, wird sich die EU-Kommission genauere Gedanken machen. Was nun? Doch wer Violetta Bulc genau zugehört hat, darf nicht überrascht sein, wenn die Kommission das Thema auch wieder in der Schublade verschwinden lässt. Das dürfte sie.
Nächste Woche ist es 10 Jahre her. Der Kosovo feierte seine Unabhängigkeit. Ein neues Kapitel in der Geschichte des Balkans wurde aufgeschlagen. Jetzt, 10 Jahre später, ist die Freude vielerorts der Ernüchterung gewichen. Korruption und eine hohe Arbeitslosigkeit treiben die Menschen ins Ausland. Wie aber sehen es die gut 200.000 Kosovarinnen und Kosovaren, die in der Schweiz leben? Wie sehen sie ihre zweite Heimat? Das versuchte Inlandredaktor Raphael von Matt in Winterthur in einem kosovo-albanischen Kulturverein herauszufinden.
Im Wohnzimmer der Familie Zaccolli läuft albanische Musik. An den Wänden hängen historische Bilder von albanischen Freiheitshelden. Das Herz des Kulturvereins ist Cevcet Zaccolli. Seine Tochter Albulena nimmt eine alte albanische Tracht aus dem Kleiderschrank.
Auf den ersten Blick wirkt es ein bisschen wie ein Nachthemd. Das wird aber nachher aufgepimpt mit so einem Art Gilet und dann so ein Schürzli und dann eben das Band.
Das ist für Hand gemacht. Die haben so immer alles für Hand. Heute gibt es nicht mehr so etwas.
Voller Begeisterung zeigen Vater und Tochter dem Besucher die verschiedenen Trachten und erklären, aus welcher Region von Albanien oder dem Kosovo sie stammen. Obwohl er seit 30 Jahren in der Schweiz lebt, trägt der 55-jährige Cevcet die heimische Kultur im Herzen, speziell wenn er albanische Musik hört.
Ich fühle mich wie zu Hause.
Die 24-jährige Tochter Albulena ist in der Schweiz aufgewachsen, aber auch ihr bedeutet der Kosovo sehr viel.
Das ist ein Lämpchen in meinem Herzen, das einfach immer wird brennen.
Deshalb ist ihr auch der albanische Kulturverein so wichtig. Sie ist die Choreografin der Gruppe. Einmal in der Woche zu Musik aus der Heimat ihrer Eltern zu tanzen, das gebe ihr viel, schwärmt Albulena.
Das Tanzen ist für mich einfach Liebe pur. Also Kindheit, schöne Erinnerungen, ich bin meinen Eltern nah, den Wurzeln nah. Also ein Tanz ist für mich wirklich so eine Tinte und die Bühne, mein Papier, das ich drauf schreibe. So.
Aber wenn die beiden über den jungen Staat sprechen, der nun Geburtstag feiert, dann ist es vorbei mit dem Schwärmen. So sehr sie den Kosovo lieben, so kritisch sehen sie das Land. Die Anführer, welche die Unabhängigkeit erkämpften, seien seither zu sehr auf ihren eigenen Vorteil bedacht, sagt Cevcet.
Dunne sind viele von Kommandanten, also von den Kämpfern, die kämpfen. Und die möchten alles haben auf einmal. Die schauen nicht für Volk, sondern nur für sich selber.
Deswegen versinke das Land in der Korruption, so Cevcet. Wenn man überall, auch beim Arzt oder beim Beamten, immer Schmiergeld bezahlen müsse, dann liege das Problem tiefer, meint Albulena empört.
Ich meine, irgendwie kommt es ja dazu. Also es stimmt irgendwo im Kern nicht. Also da haben alle zu wenig und irgendjemand hat einfach viel zu viel. Das macht mich total hässig.
Wie viele Auswanderer spielte auch Cevcet jahrelang mit dem Gedanken, er würde irgendwann wieder in die Heimat zurückkehren. Heute denkt er nicht mehr daran.
Es ist nicht gut geworden im Kosovo. Es ist immer schlecht geworden. Für uns ist es ein bisschen schwierig. Wenn wir leben in einer Demokratie und ohne ist nicht so, dann ist es schwierig zu entscheiden, zum Zurück.
So hat sich die Familie in der Schweiz eingerichtet. Der Vater führt zusammen mit seiner Frau ein kleines Taxiunternehmen. Die Tochter arbeitet bei der Einwohnerkontrolle der Stadt Winterthur. Allerdings, mit ihrem Nachnamen Zaccolli habe sie hierzulande schlechte Erfahrungen gemacht, und zwar bei der Lehrstellensuche.
Dort hat mir eine Firma gesagt, hören Sie, 50% von Ihrem Erfolg machen Ihre Note aus und 50 andere Ihren Namen und Sie haben leider nur 50. Also das war schon knallhart für mich.
Aber sonst fühlen sich Albulena und Cevcet in der Schweiz akzeptiert und gut integriert. Sie sind überzeugt, dass sie es hier besser haben als im Kosovo. Dort entwickelt sich die Wirtschaft nur schleppend. Das Land ist weiterhin stark von ausländischer Hilfe abhängig. Dennoch, Chefchet hofft auf die Zukunft.
Die neue Generation, die jetzt kommt und wenn die Schule macht, auch im Ausland, wenn die kehren, wenn die Kommandanten, sagen wir mal, die kämpft, weg sind, dann, ich denke, für Kosovo wird gut.
Mit dieser Hoffnung auf die Zukunft feiern Chefchet und Albulena Zaccolli mit ihrer Tanzgruppe am 17. Februar die Unabhängigkeit des Kosovo. Natürlich mit albanischer Musik.
Der Bericht von Raphael von Matt. Rendezvous 10 vor 1. Haben Sie die Kleber an den Schaufenstern auch schon gesehen bei den verschiedenen Kleiderläden? Zum Beispiel, wir gewähren Rabatt, wenn Sie Ihre alten Kleider bringen, heißt es da. Oder, unser Gewissen ist grün, wir recyceln. Die Erkenntnis ist auch in der Modebranche angekommen. Natürliche Ressourcen stehen nicht unbegrenzt zur Verfügung. Trotzdem, nur 9 von 100 Kilogramm Rohstoffen werden nach Gebrauch wieder verwertet. Zu diesem Schluss kommt ein neuer Bericht. Erstaunlich dabei, die Wiederverwertung funktioniert besonders schlecht, gerade in der Textilbranche. Klaus Ammann.
Wir kaufen immer mehr Kleider für immer weniger Geld. Die Modeindustrie produziert immer schneller, immer günstiger, immer mehr und belastet damit die Umwelt. Lange versuchten nur kleine Produzenten dies zu ändern. Unterdessen aber hätten sich auch große wie C&A oder H&M der Nachhaltigkeit verschrieben, stellt Tobias Meyer fest. Er befasst sich seit Jahrzehnten, früher beim Hilfswerk Helvetas und heute beim Beratungsunternehmen Ecos, mit Nachhaltigkeit im Textilbereich.
Das immer billiger, immer schneller, die Fast Fashion, dieser Trend, der ging in den letzten Jahren auf für viele Firmen, aber die Textilindustrie selber hat schon auch festgestellt, dass es so nicht weitergehen kann.
Noch schneller, noch günstiger scheint kaum mehr möglich bzw. wirtschaftlich interessant zu sein. Die Branche schraubt deshalb, wenn auch langsam, an ihrem Geschäftsmodell. Von den Löhnen der Näherinnen bis zum Wasserverbrauch in der Baumwollproduktion sei mehr Nachhaltigkeit angesagt. Die Kreisläufe bleiben aber eine große Schwierigkeit in der Branche, sagt Nina Bachmann, die Leiterin Technologie und Umwelt beim Schweizerischen Textilverband. Sprich, es ist nach wie vor praktisch unmöglich, dass aus einer alten Jeans wieder eine neue werde.
Man braucht für ein Recycling und damit das technisch machbar ist, ein Gewebe, das 100% Baumwolle oder 100% Polyester ist, dann ist das möglich. Aber es ist einfach so, dass die meisten Textilien sind immer Mischungen. Man hat vielleicht ein Baumwoll-T-Shirt, aber der Faden, mit dem es zusammengenäht ist, ist dann Polyester. Und das macht es dann schon unmöglich, dieses T-Shirt 100% wieder im Kreislauf zurückzuführen.
So sammelt unter anderem H&M in der Schweiz alte Kleider ein. Diese werden entweder als Secondhand-Ware weitervertrieben, in Putzlappen weiterverarbeitet oder als Dämm- und Isoliermaterial in der Autoindustrie verwendet. C&A ihrerseits hat ein T-Shirt im Sortiment, das vollständig kompostierbar ist. Solche Initiativen reduzieren die Abfallmengen beträchtlich. Den Kreislauf ganz schließen können sie nicht. Da seien die Designerinnen und Designer gefragt, sagt Nina Bachmann vom Verband Swiss Textile.
Da bestimmt man, aus welchen Materialien etwas gemacht wird. Oder es gibt gewisse Techniken, dass man die Materialien so zusammenfügt, damit dass sie dann auch wieder einfach aufzutrennen sind.
Damit solche Entwicklungen Erfolg haben, müssten sich die Käuferinnen und Käufer noch verstärkt für das Produkt interessieren, meint Tobias Meyer von Ecos.
Wer hat das Kleid gemacht? Was steckt dahinter? Man soll nach Biobaumwolle fragen, man soll nach Fairtrade fragen, man soll nach Arbeitsbedingungen fragen.
Je mehr die Arbeitsbedingungen und die Umweltauswirkungen in der Kleiderproduktion zum Thema werden, desto größer wohl das Interesse der Branche, auch die Kreisläufe möglichst ganz zu schließen.
Hoch oben im Norden, in der Arktis, steht seit 10 Jahren eine Art moderne Arche Noah. Im Fall einer weitreichenden Zerstörung soll sie den Menschen einen Neuanfang ermöglichen. Es ist ein Saatguttresor, der die Samen von Nutzpflanzen vor Naturkatastrophen, Kriegen oder dem Klimawandel schützen soll. Doch der Klimawandel setzt nun auch dieser Arche Noah auf Spitzbergen zu. SRF Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann berichtet.
Mehr hört nicht, wer die globale Samenbank in Spitzbergen besucht. Was fast wie ein gewöhnlicher Bergwind klingt, ist der leicht wechselnde Ton einer Anlage, die schnauft und raucht. Luft einzieht und wieder abgibt. Aus einer pflanzenlosen Bergwand ragt ein 5 Meter hohes und 4 Meter breites Betonportal. Es ist der Eingang zum weltweit ersten Sagu-Tresor. Er wurde vor 10 Jahren eröffnet. Hier lagen unterdessen mehr als 1 Million Samenproben aus über 100 Ländern. Vom Sonnenblumenkern bis hin zur Wasserbrotwurzel und fast 2000 verschiedene Weizensorten. Die schwere Stahltür zu dieser modernen Arche Noah öffnet sich nur wenige Male pro Jahr, wenn neue Proben von Nutzpflanzen hinterlegt werden oder aber befindliche abgeholt werden. Der Sagu-Tresor befindet sich auf der arktischen Inselgruppe Spitzbergen, auf halbem Weg zwischen dem Nordkap und dem Nordpol. Der Standort dieser global bislang einmaligen Samenbank ist kein Zufall, sagt der Forschungsleiter der Spitzbergen-Universität UNIS, Arne Ohlberg.
Die Bücher sind so lange nur so leicht zugänglich wie Svalbard. Und so ein Fälleseier für alle, die man tiltrat, tragt halten.
Spitzbergen hat die idealen Voraussetzungen für einen solchen Tresor. Es hat trotz der abgelegenen Lage gute Verkehrsverbindungen, genießt einen besonderen internationalen Status und kennt den für die langfristige Lagerung notwendigen Permafrost im Boden, sagt Ohlberg in der Hauptstadt Longyearbyen, der von Norwegen verwalteten Inselgruppe Spitzbergen. Hier, fast 2500 Kilometer nördlich der norwegischen Hauptstadt Oslo, leben heute gerade einmal 3000 Menschen auf einer Fläche von über 60.000 Quadratkilometern. Wegen des internationalen Abkommens zu Spitzbergen, das auch von der Schweiz ratifiziert worden ist, genießt die Inselgruppe einen besonderen internationalen Schutz und kann nicht von einem Land einseitig für die eigenen Interessen genutzt werden. Das sind die besten Voraussetzungen dafür, dass hier die Proben von Nutzpflanzen aus aller Welt für sehr lange Zeit sicher gelagert werden können. So war es zumindest gedacht. In den letzten Jahren ist im Eingangsbereich des Tresors, also im Zugangsstollen, immer wieder Wasser eingedrungen. Dies als Folge eines rasanten Klimawandels, der gerade auch auf Spitzbergen zu spüren ist, wie Professor Ohlberg an der Universität von Spitzbergen in Longyearbyen sagt.
Ja, den Problemzonen, die warmes upp årlig.
Der Klimawandel hat uns hier oben besonders stark zugesetzt. Das merken wir an den heute fast eisfreien Wintern, sagt Ohlberg. Die Verantwortlichen des Sagu-Tresors haben denn auch viele Fragen erhalten, ob bald auch die Samenproben selbst, die im 18 Grad kalten Permafrost gelagert werden, bedroht sind. Ohlberg verneint dies ganz klar.
Lokalitäten, Placering av den dypten i backen den rimlig upåvirket av.
Nein, Probleme gab und gibt es nur im Eingangsbereich und dem mehrere hundert Meter langen Zugangsstollen, betont der Forschungsleiter. Auch bei einem Fortgang des Klimawandels wird der Permafrost in der Tiefe auch in 300 Jahren noch Bestand haben. Im Rathaus von Longyearbyen ist Bürgermeister Arild Ulsen zuversichtlich, dass seine kleine Stadt gleich unterhalb des Nordpoles die besondere Rolle als moderne Arche Noah nicht nur behalten, sondern auch ausbauen kann.
Bruke Longyearbyen rett og slett som en testlab för större nationale och globala problem.
Hier in Longyearbyen leben Menschen aus über 50 Staaten, die gemeinsam einen wichtigen Beitrag für diesen Planeten leisten können, sagt Bürgermeister Ulsen. Wie ein solcher Beitrag konkret aussehen kann, zeigte sich unlängst am Beispiel der im syrischen Bürgerkrieg zerstörten Sagu-Bank von Aleppo. Noch vor dem Krieg war eine fast identische Auswahl von Nutzpflanzenproben nach Spitzbergen gebracht worden. Und zum ersten Mal hat der Sagu-Tresor auf Spitzbergen damit auch bewiesen, dass er den inoffiziellen Namen der modernen Arche Noah verdient.
Bruno Kaufmann. Die Olympischen Winterspiele rücken das Land in den Fokus. Wie tickt Südkorea eigentlich? Ja, Fleiß. Fleiß ist ein zentraler Wert der südkoreanischen Kultur. Südkorea gehört zu den Ländern mit den längsten Arbeitszeiten der Welt. Für Freizeit bleibt kaum etwas übrig. Während aber die ältere Generation mit harter Arbeit einst das koreanische Wirtschaftswunder erst ermöglichte, begehren nun die jungen Koreaner dagegen auf. Martin Aldrovandi über eine überarbeitete Nation.
집배원들의 과로사와 자살이 잇따르고 있습니다. 올해에만
과로사, Tod durch Überarbeitung. Nach dem japanischen Karoshi und dem chinesischen Guolaozi hat nun auch Südkorea einen eigenen Begriff für Todesfälle wegen Überstunden. So schockten in den letzten zwei Jahren gleich mehrere Fälle von toten Briefträgern die Nation, die bis zum Umfallen Pakete austrugen. Aber auch andere Berufsgruppen sind von langen Arbeitszeiten betroffen. Die Koreaner arbeiten laut einer OECD-Studie im Jahr 300 Stunden mehr als der OECD-Durchschnitt. Ja, sogar länger als ihre japanischen Nachbarn. Auch der Büroangestellte Moon Sung-gang verbringt kaum Zeit zu Hause. Der 34-Jährige hat vor einem Jahr geheiratet, seine Ehefrau sieht er nur spät abends. Früher musste ich sogar 15 Stunden arbeiten, dann wechselte ich in eine andere Abteilung. Jetzt sind es noch 12 Stunden am Tag. Ich fühle mich oft unwohl und bin häufig krank. Gar nicht mehr arbeiten mag Zhang Sanyang. Die 22-Jährige war bei einer Eventagentur angestellt. Jetzt ist sie arbeitslos, wohnt zusammen mit zwei Freundinnen. Davor war sie ein Jahr als Austauschstudentin in Kanada. Mit Wehmut denke sie an jene Zeit zurück, sagt sie. Ich war so überrascht, wie entspannt die Menschen in Kanada waren. Dann habe ich gemerkt, es muss mit der Arbeit zu tun haben. Moon und Zhang gaben ihre Stimmen letztes Jahr Präsident Moon Jae-in. Denn dieser versprach vor seiner Wahl, er werde die langen Arbeitszeiten bekämpfen. Doch bisher haben sich Regierung, Opposition und Gewerkschaften nicht einigen können. Zhang Sanyang sagt, sie müsse sich eigentlich eine neue Arbeit suchen, doch darauf habe sie nicht wirklich Lust. Wenn ich einen Job finde, aber die Arbeitsbedingungen so hart sind, was bringt es dann? Dann habe ich zwar eine Stelle, aber keine Freizeit mehr.
Der Bericht von Martin Aldrovandi. Eins nach eins im ersten und vierten. Zeit fürs Tagesgespräch über einen neuen Dokumentarfilm. Um die vierte Gewalt, um die Medien geht es und um deren Wandel. Während es bei den Online-Medien bergauf geht.
Sie schauen einfach mal ein paar hübsche Videos. Emotionen, hallo.
Kämpfen klassische Medien gegen ihren Untergang. Gleich mehr zum Film mit dem Regisseur nach den Schlagzeilen mit Annik Wangler.
Die Postauto AG hat bei der Buchhaltung getrickst. Nun gibt es Hinweise, dass Postchefin Susan Ruf schon vor Jahren davon erfahren hat. Die Post weist diese Vorwürfe zurück. Wegen eines Softwarefehlers hätte beim Kernkraftwerk Betznau im Falle eines Erdbebens die eigenständige Notstromversorgung möglicherweise nicht funktioniert. Laut der Atomaufsichtsbehörde ENSI gab es Kommunikationsprobleme mit dem Softwarelieferanten. Der Bundesrat muss alle Gebirgslandeplätze der Schweiz überprüfen. Zwei Gebirgslandeplätze im Berner Oberland seien gestrichen worden, ohne ein Gutachten der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzorganisation einzuholen, begründet das Bundesverwaltungsgericht.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.